unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, da tobt seit 11 Tagen in der Ukraine ein schrecklicher Krieg. Ein friedliches Land wurde brutal überfallen. Und wir beschäftigen uns in diesem Gottesdienst mit dem Thema Zeit der Gnade. Wie passt das eigentlich zusammen? Ängste, dass dieser Konflikt sich ausweiten könnte. Ängste, dass unser Leben doch in vielem auch betroffen sein wird, selbst wenn wir nicht unmittelbar einbezogen werden, sind natürlich da und aktuell. Würde man sich da nicht vielleicht auch für die Predigt in einem solchen Gottesdienst einen anderen Text wünschen? So wie das, was wir in Psalm 91 miteinander gebetet haben, wo die Rede davon ist, dass Gott unsere Burg und unser Fels ist. Dieser Psalm war übrigens auch der Psalm, der Wochenpsalm, an dem Sonntag, an dem vor 2 Jahren der Willow-Kongress abgebrochen wurde und zum ersten Mal man eine Ahnung davon bekam, dass mit Corona das doch etwas schwierig werden würde. Also, warum nicht ein Text, der mit "Fürchte dich nicht" beginnt? Aber ich glaube, dass es gut ist, dass uns auch in dieser Situation heute ruhig dieses Wort beschäftigt, was Paulus damals an die Gemeinde in Korinth schrieb. Warum das gut sein kann, um das deutlich zu machen, möchte ich aber einen kleinen Weg gehen. Einen kleinen Weg gehen, der uns vom Geschehen unserer Tage hin zu diesem Stichwort der Gnade führt. Ja, es ist so, dass unser normales Lebensgefühl jetzt schon seit einiger Zeit ziemlich irritiert ist. Unser normales Lebensgefühl war doch bis vor 2 Jahren eigentlich, dass wir in gewisser Sicherheit leben, abgesichert sind, es läuft ruhig und selbst wenn Krisen kommen, sie betreffen uns meistens doch nicht so schlimm. Gewisse Verlässlichkeit. Aber das wurde uns in diesen 2 Jahren Pandemie schon ziemlich in Frage gestellt. Viele Selbstverständlichkeiten sind gar nicht mehr so selbstverständlich, wie sie noch vor 2 Jahren erschienen. Dabei war in dieser Zeit natürlich das erklärte Ziel, Menschenleben zu schützen. Und dahinter steckt die Überzeugung, Menschenleben sind wertvoll, wichtig, schützenswert. Und weil das so ist, darum muss man in bestimmten Situationen auch mal Verzicht üben und muss man manchmal auch große Summen Geld einsetzen, damit Menschen geschützt werden. Das ist an manchen Stellen gelungen in diesen 2 Jahren. Die schlimmsten Szenarien sind uns in Deutschland erspart geblieben. Das hat uns bis vor wenigen Wochen fast komplett in unseren Überlegungen, Entscheidungen und Gesprächen in Beschlag genommen. Und jetzt auf einmal überlagert durch das Stichwort Krieg. Und nicht irgendwo in der Welt, nicht in Afghanistan, nicht in Mali, nicht im Irak oder Syrien, nicht im Kosovo oder in Bosnien, nein, in der Ukraine, direkt neben Polen, Slowakei, Ungarn, Moldawien. Menschen sterben, Städte werden zerstört, Menschen sind auf der Flucht und werden in kurzer Zeit auch in Haifa ankommen. Und auf einmal ist das so, dass nicht nur man versucht, Menschenleben zu schützen, sondern dass Menschenleben akut Gefährdungen ausgesetzt werden, dass man es in Kauf nimmt, dass viele Menschen sterben, die nicht sterben müssten, wenn es diesen Krieg nicht gäbe. Ein Land, das 30 Jahre selbstständig keinen leichten, aber doch einen Weg zur Demokratie und zu wirtschaftlichem Aufschwung gegangen ist, wird überfallen. Manches an seinem Wohlstand ist jetzt schon zerstört und andere Errungenschaften versucht man massiv zu zerstören. Und auf einmal ist unsere Sicherheit noch stärker weg. Auf einmal merken wir, auch in Europa ist Gefahr für Krieg. Wir dachten doch, dass wir das hinter uns haben. Und auf einmal wird auch in unserem Land ganz neu und für uns überraschend, wie schnell darüber nachgedacht, wie stark wir denn militärisch doch sein müssen. Und Entscheidungen werden getroffen, die vor 3 Wochen noch völlig undenkbar waren. Und in dem allem fängt es an, uns zu dämmern, dass doch nicht alle Menschen gut sind oder zumindest guten Willens sind. Nein, es gibt wirklich das Böse. Es gibt den Bösen, aber es gibt das Böse. Und es gibt wirklich Bosheit in dieser Welt, rücksichtsloses Machtstreben und Brutalität. Wer es angesichts von IS und Krieg in Syrien und Afghanistan immer noch nicht gemerkt hat, der kann es jetzt wieder neu wahrnehmen. Ja, es gibt das Böse in der Welt und in uns Menschen. Und wenn man es gewähren lässt, dann zerstört es, dann unterdrückt es, dann ist es vorbei mit Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Und das ist aber doch eigentlich die Aufgabe von staatlicher Gewalt, von staatlicher Macht, für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit zu sorgen. Und bei diesen Gedanken, die mich in dieser Woche nochmal besonders bewegt haben, auch natürlich aufgrund unserer gemeinsamen Kundgebung am Mittwoch auf dem Markt in Halver, da stieß ich wieder einmal auf die Barmer theologische Erklärung, auch Bekenntnis von Barmen genannt. Worte, die aus einer Zeit stammen, in der das Böse sein Gesicht in Deutschland immer mehr zeigte. Und ich glaube, als Deutsche tut es uns immer gut, auch jetzt im Blick zu haben, dass als Kiew das letzte Mal belagert wurde und angegriffen wurde, es nicht russische, sondern deutsche Soldaten waren. Ja, in der Zeit, als das Nazi-Regime immer mehr Macht bekam und auch die Kirche in den Sog dieser völkischen nationalen Bewegung geriet, da wurde 1934 in Barmen, heute nur noch ein Stadtteil von Wuppertal, von Christen, die sich da nicht mitreißen lassen wollten, ein Bekenntnis formuliert. Und diese Bekenntnissätze, auch Thesen genannt, sind, glaube ich, auch für uns heute alle noch sehr bedenkenswert. Aber heute möchte ich von zweien einmal reden. Die Thesen 5 und 6. Weil in These 5 nämlich formuliert wird, was die Aufgabe von Staat und Kirche in ihrem Gegenüber in dieser Welt eigentlich sind. Und ich glaube, dass uns das auch in unserer Zeit als Orientierung helfen kann bei Fragen nach Rüstung und Waffen, nach dem Recht und der Pflicht einer Regierung, für ihr Volk zu sorgen. Ich möchte die 5. These uns vorlesen. Die Überschrift lautet: Fürchtet Gott, ehrt den König. Und dann wird Folgendes formuliert: Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung, von Gott gegeben, die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, also in der Welt, in der das Böse noch eine Wirklichkeit ist und in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Ja, das glauben wir. Wir glauben als Christen, dass es ein gutes Geschenk Gottes ist, dass es staatliche Ordnungen gibt. Dass Gott das so will, dass wir nicht im Chaos leben, sondern dass es geordnete staatliche Rechtsordnung gibt und dass auch alle Gewalt und alle Macht da hineingehört. Es ist ein Geschenk einer Anordnung Gottes. Und wenn ich das höre, dann habe ich schon den Eindruck, dass es klar ist, dass die Regierung der Ukraine ein Recht hat, ihre Freiheit, ihre Rechtsordnung, ihre mühsam erworbene Demokratie und den Frieden zu verteidigen. Auch wenn man sich natürlich fragt, hat das wirklich Sinn? Wird das Leid nicht noch viel größer? Sterben nicht immer noch mehr Menschen? Und wie gibt es denn wirklich überhaupt auch nur eine winzige Chance, das aufzuhalten? Aber es bleibt die Frage, wie weit lässt man Diktatoren kommen? Wie lange lässt man sie tun, was sie tun wollen, ohne ihnen auch mit Gewalt Grenzen zu setzen? Genau das war die Frage, vor der man auch damals stand angesichts von Nazi-Deutschland. Die westlichen Staaten mussten sich überlegen, wie lange wollen wir da zuschauen. Also, die Aufgabe des Staates ist es, nach menschlichem Vermögen für Recht und Frieden zu sorgen. Und was ist die Aufgabe der Christen, der Kirche? Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Ja, es ist gut, dass es staatliche Ordnungen gibt, dass menschliches Leben dadurch geordnet und geschützt ist, Gottes Gabe an uns Menschen. Und egal, ob die in den Staaten handelnden Menschen an Gott glauben, seine Maßstäbe wirklich kennen, ob sie ihren Amtseid so leisten, dass sie sagen, so wahr mir Gott helfe, oder ob sie mit Glauben nichts anfangen können. Sie haben trotzdem von Gott diese Aufgabe. Nach menschlichem Ermessen für Recht und Frieden sorgen, das ist ihre Aufgabe von Gott und vor Gott. Aber als Christen haben wir natürlich noch eine andere, spezifische Aufgabe. Immerhin kennen wir Gott. Immerhin kennen wir seinen in den Geboten grundsätzlich ausgesprochenen Willen. Wir kennen Jesus Christus, seinen Sohn, den er in diese Welt gesandt hat, um uns seinen Willen nochmal besonders deutlich zu machen. Wir haben die Bibel, in der wir Gottes Willen lesen und erkennen können. Und darum sagt dieses Bekenntnis, es gibt eine besondere Aufgabe, die haben wir als Kirche, als Christen, auch in dieser Zeit, auch in schwierigen Zeiten, im Gegenüber zum Staat. Die Kirche, die Christen, sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Gott zu vertrauen, dass sein Wort gilt, dass er durch sein Wort alles trägt und erhält. Und das, was wir über Gott wissen, immer wieder ins Gespräch einzubringen, daran zu erinnern, was vor Gott Recht und Gerechtigkeit ist. Und darauf hinzuweisen, was Gottes Ziel mit unserer Welt ist. Und es den Menschen zu sagen, wie Gott sich uns zuwendet und was es bedeutet, mit ihm zu leben. Und welche Maßstäbe dadurch in unserem Leben verändert und erneuert werden. An Gottes Reich, an Gottes Gebot, an seine Gerechtigkeit erinnern auch Menschen, die davon zunächst nichts wissen wollen. Für das eintreten, Das ist unsere Aufgabe auch hier und jetzt. Lasst uns das tun. Auch in dieser Zeit, in allen Situationen. Lasst uns für die Politiker beten. Dienstags, wenn wir zusammenkommen, aber auch zu Hause ganz persönlich. Lasst uns dankbar sein für unseren Rechtsstaat, für alle Freiheiten, die wir bei uns haben. Aber wir wollen auch die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, manchmal auch unter großem Zeitdruck, immer wieder bedenken und sie ins Verhältnis setzen mit dem, was Gott will. Sie an Gottes Wort und seinen Maßstäben prüfen. Aufgabe des Staates, für Recht und Frieden sorgen. Aufgabe der Kirche, dabei Gott im Blick zu haben und seine Sicht der Dinge, seinen Willen immer wieder mit ins Spiel zu bringen. Und dann ist es spannend. Auf diesem Hintergrund fasst dann die Barmer Theologische Erklärung als letzten Grundsatz, den sie noch den Menschen der damaligen Zeit und uns mitgibt, zusammen und sagt, worin besteht eigentlich die Kernaufgabe der Christen, der christlichen Kirche? Und dann heißt es, Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist da, auch in diesen Zeiten. Und Gottes Wort ist nicht gebunden. Und jetzt kommt's. Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, diesen Auftrag kann uns niemand nehmen und die Freiheit, die er mit sich bringt, auch nicht. Der Auftrag der Kirche besteht darin, an Christi statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes, Jesus selbst will reden, will handeln, will sein Wort in diese Welt sagen und da dürfen wir beteiligt sein, durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Was auch immer passiert. Diese Aufgabe bleibt uns als Kern, als Markenkern. Wir als Christen sollen von der Gnade reden und Gottes Gnade weitergeben. Und so sind wir auf einmal bei dem, was Paulus an die Korinther schreibt. Als Mitarbeiter Gottes rufe ich euch also auf, gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Darum noch drei Gedanken zur Gnade. Zeit der Gnade, auch jetzt und hier. Erstens, Gnade ist Gottes großes Geschenk. Warum ist die Gnade so wichtig? Dass die Barmer Erklärung sagt, eine Sache haben wir zu tun, nämlich Gottes Gnade den Menschen zu bezeugen. Gesellschaftlich ist Gnade kein so großes Thema, habe ich den Eindruck. Gestern mal in die Suchmaschine im Computer eingegeben, nun weiß ich nicht, ob der Algorithmus einem natürlich immer das vor Augen führt, was man vorher schon gesucht hat. Ich fand vor allen Dingen theologische Artikel und Aussagen, wo das Stichwort Gnade vorkommt. Das Einzige, was ich sonst noch gefunden habe, war ein Computerspiel. Orte der Gnade kommen da drin vor. Ob es ein gutes ist, weiß ich noch nicht. Aber in der Gesellschaft spielt das keine große Rolle. Da geht es oft sogar ziemlich gnadenlos zu. Wir lernen doch schon ziemlich früh, unsere Ellbogen auszufahren. Wenn du auf dem Schulhof angemacht wirst, dann keil zurück. Unser Alltag wird oft ziemlich gnadenlos und wer nicht genug Leistung bringt, steht schnell auf der Straße und so weiter. Leistung definiert uns, nicht Gnade. Obwohl, ganz so einlinig darf man es nun auch wieder nicht sagen, dachte ich, Denn immerhin, alles, was wir an Sozialsystem in unserem Staat haben, das hat etwas mit Nachwirkungen von Gnade zu tun. Dass man mit Leuten auch gnädig umgeht, die durchs Raster fallen. Dass man Leute unterstützt und aus der Allgemeinheit mitfinanziert, die besonders krank sind. Darum müssen alle Beiträge bezahlen und so weiter. Also wir haben da so ein bisschen etwas, was unsere Leistung und das über Leistung definieren auch einschränkt. Und doch ist unser Alltag oft ziemlich gnadenlos. Dabei sagt die Bibel, die Gnade ist entscheidend. Warum? Gnade bedeutet, die Leistung entscheidet eben doch nicht über den Wert meines Lebens. Und ich fand in einer Predigt zu diesem Text im Internet sehr schöne Formulierungen, davon möchte ich einige vorlesen. Gnade heißt, wir sind mehr wert, als wir selbst aus uns machen können. Wir bekommen nicht nur das, was wir verdienen. Wir müssen nicht das Letzte aus uns herausholen. Wir werden nicht auf unsere Fehler und Schwächen festgenagelt, weil ein anderer ans Kreuz genagelt wurde, Jesus Christus. In ihm schenkt Gott uns seine Gnade. Paulus kann über dieses große Geschenk nicht genug staunen, aber er schreibt der Gemeinde in Korinth auch, warum die Gnade so wichtig und notwendig ist. Im vorangegangenen Kapitel steht es klipp und klar, wir Menschen sind vergänglich und verloren. Vergänglich? Wir alle werden einmal sterben müssen. Verloren? Unser Leben ist von der Sünde bestimmt. Deshalb brauchen wir nichts so sehr wie Gottes großes Geschenk. Nur durch die Gnade kann unser Leben neu werden. Das entspricht nicht dem, was wir normalerweise denken und empfinden, dass wir Gnade brauchen. Wir glauben ja immer noch, dass man eigentlich nur das Gute im Menschen freilegen müsste, damit es schon funktioniert. Auch dazu fand ich in dieser Predigt ein wunderschönes Bild, das es mir nochmal veranschaulicht hat, wie das eigentlich ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Schule im Kunstunterricht mit Wachsmalfarben gearbeitet hat. Da gibt es diese Kratztechnik. 60er, 70er Jahre hat man das mal an Häusern probiert, mit großen Kunstwerken. An meiner Schule war so eins. Man bringt Farben auf das Blatt, schöne bunte, und dann deckt man alles mit einer schwarzen Schicht ab. Und dann kann man mit einem spitzen Gegenstand wunderschöne farbige Bilder entstehen lassen, indem man das Schwarze wegkratzt und die Farbe wieder hervorkommt. Und wahrscheinlich stellen wir so uns unser Leben vor. Man muss eigentlich so das Dunkle, natürlich, das gibt es in unserem Leben und das kommt zum Vorschein, aber eigentlich müsste man das so ein bisschen wegkratzen. Und darunter gibt es doch diesen guten Kern, das Gute im Menschen oder wenigstens den guten Willen. Und die Bibel sagt, leider ist es genau andersrum. Auf der untersten Schicht ist das Dunkle. Wir versuchen zwar immer, das mit schönen Farben zu überdecken, zu übermalen, aber sobald man kratzt, wenn der Stress hoch genug wird, wenn die Umstände beängstigend genug werden, dann kommt das Dunkle wieder raus. Unter Druck kommt raus, was wirklich drin ist. Und da sagt die Bibel, ja, so ist das. Jesus sagt, ja, die unterste Schicht ist dunkel. Aus dem menschlichen Herzen kommen Mord, Ehebruch, Hass, Neid, alles Üble. Und genau deswegen brauchen wir Gnade. Damit wir es nicht übermalen müssen, sondern ehrlich sein können. Weil Gnade bedeutet, dass Gott uns beschenkt, uns annimmt, obwohl wir so sind, wie wir sind, obwohl es so dunkel in unserem Herzen aussieht, wie Jesus das beschreibt. Aber Jesus hat das doch alles getragen. Und darum gibt es Gnade. Und darum muss ich mich nicht über das definieren, was ich schaffe und was mir gelingt. Ich darf so sein, wie ich bin. Und darum muss ich auch nicht verstecken, wenn die Sterblichkeit an mir nagt und manche Dinge jedes Jahr mühsamer werden und ich das nicht mehr schaffe, was ich früher geschafft habe. Gnade, Gottes großes Geschenk. Die Gnade ist Gottes großes Geschenk. Zweiter Gedanke, beziehungsweise, ja, wie ist das mit dieser Gnade? Wann ist denn die Zeit der Gnade? Paulus sagt jetzt. Dieses Geschenk Gottes wartet auf dich immer dann, wenn von dieser Gnade gesprochen wird. Wenn das Wort Gottes verkündigt wird, dann wird es dir zugesprochen, dass es auch dir gilt. Jetzt ist Zeit der Gnade. Und du brauchst nichts anderes tun, als es einfach als Geschenk anzunehmen. Danke Gott. Danke Gott, dass deine Gnade auch mir gilt. Gnade, Gottes großes Geschenk. Zweiter Gedanke, Gnade ist aber auch gefährdet. Als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf, gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Merkwürdig. Kann das sein, dass wir Gottes Gnade bekommen und es vergeblich ist? Es uns am Ende nichts nützt? Paulus sagt, ja, gibt es. Denn es gibt zwei Gefährdungen der Gnade. Gefahr 1, man lässt Gnade nicht Gnade sein, sondern meint, man müsste sie ergänzen und absichern. Es war die große Versuchung, die in den Gemeinden bei Paulus immer bestand, wo andere kamen und sagten, Gnade schön und gut, Jesus schön und gut, aber es fehlt euch noch was. Eigentlich müsst ihr wenigstens noch das Bundeszeichen der Juden übernehmen, die Beschneidung. Und Paulus sagt, nein. Überall da, wo die Gnade ergänzt wird, abgesichert wird, durch eigene Leistung versucht wird, die Gnade zu verdienen oder die Gnade abzusichern, überall da ist die Gnade umsonst, weil wir uns nicht mehr auf sie verlassen. Und dann kommt der ganze Rattenschwanz von sollen und müssen und nicht dürfen. Und dann muss man alles einhalten, weil es sonst nicht reicht. Und es reicht nie. Die Gefahr der Gnade ist, wenn wir die Gnade nicht Gnade sein lassen. Und die zweite Gefahr der Gnade ist, wenn die Gnade unwirksam bleibt. Der französische Philosoph Voltaire hat mal gesagt, Gnade vergeben ist doch Gottes Geschäft. Ja, vergeben ist sogar Gottes Kerngeschäft. Aber nicht in dem Sinne, dass ich einfach sagen kann, egal was ich tue, da ist ja die Gnade. Nein. Sondern wenn Gott uns beschenkt mit seiner Gnade, dann will das unser Leben verändern. Dann will das Neues in unser Leben hineinbringen. Dann will das unser Leben neu ausrichten. Dann sollen Dinge möglich werden in unserem Leben, die wir bis jetzt nicht konnten. Gottes Gnade will nicht wirkungslos sein. Beispiel der Bibel für vergeblich empfangene Gnade ist dieser Mann, der total überschuldet war. Und dann kommt er zu dem, bei dem er die Schulden hat. Und als der merkt, dass er sie ja gar nicht bezahlen kann und sein Leben lang nicht bezahlen wird, trotz aller guten Versprechungen, die er ihm macht, er erlässt ihm die Schulden. Und dann geht dieser Mann hin und geht zu einem, der ihm nur ein bisschen was schuldet und will das mit aller Gewalt aus ihm herauspressen. Und da sagt Jesus, da war die Gnade umsonst, vergeblich. Da wird sie sogar wieder weggenommen. Zwei Gefahren der Gnade. Entweder wir lassen die Gnade nicht mehr Gnade sein oder wir lassen sie wirkungslos in unserem Leben verpuffen und tun so, als ob diese Gnade nicht Gott unheimlich viel gekostet hätte, nämlich das Leben von Jesus. Gnade ist gefährdet. Achtung, die Gnade nicht vergeblich empfangen. Letzter Gedanke, Gnade ist keine Garantie für Glück. Wenn man jetzt nämlich überlegen würde, wie müsste dieser Text weitergehen, nachdem Paulus sagt, jetzt ist Gnade. Und wenn du dich auf die Gnade einlässt, dann wird das Leben gut. Dann schaffst du es endlich. Dann wirst du erfolgreich. Dann geht's aufwärts. Dann kannst du endlich entspannt sein und es wird dir gelingen in deinem Leben. Nein. Genau so geht dieser Text nicht weiter. Paulus führt das Thema ganz anders weiter. Er erzählt davon, was es für ihn bedeutet, von der Gnade zu leben. Und dabei ist es Paulus ganz wichtig zu sagen, ja, ich will dieser Gnade entsprechen. Ich will glaubwürdig leben. Ich will nicht das eine predigen und das andere leben, sondern das muss zusammengehen. Aber wie sieht das dann in meinem Leben aus, wenn ich von der Gnade lebe? Ich lese es nochmal vor, wie Paulus das aus seinem Leben beschreibt. Und ich glaube nicht, dass er meint, dass das nur bei ihm so ist. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt. Sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld, durch Freundlichkeit, durch Wirkung des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe und durch das Verkünden der Wahrheit und die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffen für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Menschen und vor Gott recht ist. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und auch bin ich ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Durch die Gnade kann man unabhängig werden von den äußeren Umständen. Und sogar von den inneren Gefühlen und Gedanken, von dem, was mich bedrückt und beschwert. Die Gnade gibt mir ein Fundament, auf dem ich stehen kann und wo ich auch in schwierigsten Zeiten draufstehen kann. Und selbst wenn um mich herum alles Mögliche zusammenbricht und auch wenn es mich selbst Leiden und Druck und Schwierigkeiten kostet, die Gnade ist das Fundament, auf dem wir stehen können. Und darum bleiben wir auf die Gnade angewiesen. Auch in den Zeiten, wo die Sicherheit erschüttert wird, wo wirkliche Gefahren drohen, wie jetzt. Und wo es gut sein kann, dass nicht alles schnell wieder gut wird, so wie wir es gerne hätten. Auch da gilt, Gottes Gnade trägt und erweist ihre Kraft gerade in schwierigen Zeiten. Darum, jetzt ist Zeit der Gnade. Lasst uns beten. Herr, wir suchen nach Orientierung. Und wir suchen danach, wie wir mit dem umgehen können, was uns im Moment zusetzt und beschäftigt und die Ängste, die hochkommen und die Dinge, die passieren, auf die wir so wenig Einfluss haben. Herr, wir suchen nach Orientierung und darum wollen wir uns immer wieder auf dich ausrichten. Glauben, dass du der Herr bist und dass wir darauf vertrauen, dass du gnädig bist, auch jetzt und in jeder Zeit und dass deine Gnade ein Fundament ist, das trägt, nicht nur in schönen Zeiten, sondern auch, wenn es schwierig wird. Weil du uns annimmst, weil du uns in Jesus alles schenkst, was wir zum Leben brauchen. Und selbst wenn uns vieles genommen wird. Herr, so wollen wir uns bewusst auch an diesem Tag auf dich und auf deine Gnade stellen. Und bitte lass sie in unserem Leben nicht vergeblich sein. Amen. Thank you.